Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Neben mir darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo Sarah.
Und ihr kennt es bereits, wenn Nils neben mir sitzt, sind wir nicht alleine in unserem kleinen Podcast-Studio. Uns gegenüber sitzt zum dieses Mal, ich glaube, vierten Mal zeigt er mir mit Fingern an, der liebe Torben. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du wieder da bist. Und unseren fleißigen Hörern wird nach der 20. Folge nicht entgangen sein, dass wir mit dem Thema Therapie noch nicht ganz zu Ende gekommen sind. Deswegen wollen wir im heutigen Teil den Teil 3 der Therapieformen ansprechen. Und zwar soll es in der heutigen Folge unter anderem um die Immuntherapie bzw. Checkpoint-Inhibitoren gehen, um das Thema KT-Zellen und ADCs. Was das alles genau ist und wann man eventuell auch was im besten Fall anwendet, wie da der aktuelle Stand der Forschung ist und so weiter und so fort, das werden wir im Laufe dieser Folge hören.
Ja, Torben.
Ja, Nils.
Was genau. Ist eigentlich eine Immuntherapie?
Ja, was ist eigentlich eine Immuntherapie? Das ist eine gute Frage. Fangen wir mal wieder ganz vorne an. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie monoklonale Antikörper entwickelt worden sind. Also habe ich ja gesagt, da gab es halt die Idee, dass man Antikörper nutzbar macht, zum einen für die Diagnostik, zum anderen für die Therapie. Und so hat sich auch irgendwann mal einer oder mehrere schlaue Menschen gedacht, wir müssen irgendwie das Immunsystem des Menschen selber nutzbar machen, um Tumorzellen besser bekämpfen zu können.
Was ja eigentlich schlau ist, also oder eigentlich Sinn macht. Ne?
Das ist erstmal eine gute Idee auf jeden Fall. Natürlich die Frage, wie macht man das? Mhm. Und dann so, ich sag mal Anfang der 2010er war das, da kamen dann irgendwann die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren auf den Markt in der Onkologie. Das war damals, konnte man schon relativ gut absehen, gerade in fortgeschrittenen Tumorstadien kann das ein echter Gamechanger sein. Und das hat sich halt auch bis heute hin bestätigt. Genau. Aber wir müssen erstmal verstehen, wie mache ich das denn jetzt überhaupt, dass ich das Immunsystem nutzen kann, eine Tumorzelle anzugreifen? Das Immunsystem macht das ja sowieso schon in einem gewissen Maße. Aber ich will die halt richtig heiß machen. Ja, meine Immunzellen. So, und da muss ich mir als erstes mal die Frage stellen, wie funktioniert das denn im menschlichen Körper, dass Immunzellen und welche Immunzellen sind das denn überhaupt, Tumorzellen attackieren?
Und vielleicht auch die Frage, kommt jeder dafür, ich sag mal, auch als Patient in Frage? Man hört ja oft, Immuntherapien sind gar nicht für jedermann geeignet. Ne? Vielleicht genau. Könntest du das auch noch mit beleuchten.
Genau, das, klar, sage ich gleich noch was dazu. Mhm. Da spielt unser guter Freund der Pathologe auch eine Rolle. Ne? Da muss er was nachgucken, so erklären wir gleich. Mhm. Aber erstmal die Frage, welche Zellen machen das im Immunsystem? Also ich möchte jetzt nicht das Immunsystem hoch und runter erklären, aber gibt es verschiedene Zellklassen. Und die Zellen, die uns hier interessieren, das sind die sogenannten T-Zellen. T-Zellen sind dafür zuständig, nicht nur Tumorzellen zu bekämpfen, sondern auch andere Infektionserreger und. Parasiten, da spielen die immer eine Rolle. Das sind eigentlich ganz gechillte Kollegen. Aber wenn die halt irgendwen erkennen, der da nicht hingehört, dann werden die echt aggro. Ne? Dann geht's richtig los.
Die nennt man auch Killerzellen, oder?
Ja, T-Killerzellen. Also es gibt verschiedene Arten von T-Zellen. Es gibt auch die T-Helferzellen. Werde ich gleich auch nochmal kurz was zu sagen. Genau. Aber ich sag mal, die kann man subsumieren unter der Gruppe der T-Zellen.
Ich muss die ganze Zeit an Es war einmal das Leben denken. Du bist ja auch Kind der 80er.
Ja.
Das waren die weißen Polizisten, glaube ich, ne?
Ja, die war, also wo diese Raumschiffe, wo die rumgeflogen sind, wo diese kleinen weißen Dinge rauskommen, das sind die B-Zellen. Auch Zellen des Immunsystems. Die haben mit der Tumorabwehr nicht so viel zu tun. Mhm. Die T-Zellen, ja, das waren diese Polizisten, die da rumgelaufen sind. Genau. Ja. Und Ja, es war einmal das Leben. Genau. Also die wussten schon, was wichtig ist, ne? Sonst könnten wir das heute wahrscheinlich nicht erklären.
Also die T-Zellen sind praktisch die Polizei im Körper.
Genau, genau. Das sind halt, wie gesagt, eigentlich echt gechillte Kollegen, ja. Aber wenn die halt eine Zelle als fremd erkennen oder irgendwas anderes, ein Krankheitserreger, ein Bakterien, Viren, dann geht's halt richtig los. Dann kennen die keine Gnade mehr. Nächste Frage ist, wie erkennt denn jetzt eine T-Zelle, wie erkennt die jetzt, dass irgendwas fremd ist, nicht dahin gehört?
Entartet.
Also, genau, entartet ist. Das ist ja, die haben ja keine Augen, ne? Mhm. Sondern die T-Zellen, das muss man sich so vorstellen. Nils, du bist ja früher auch in die Disco gegangen.
Ja, Starship, ne?
Genau. Wenn man in die Disco kommt, dann das Erste, was man macht, ist rumgehen und erstmal gucken, wer ist da. So. Dann geht man halt rum und checkt halt erstmal ab, so, ja, wer ist alles da, gibt so jedem die Hand, es ist dunkel, es ist schummrig, laute Musik, ja, man gibt ihm die Hand, guckt eigentlich gar nicht hin, geht dann weiter, man merkt natürlich, dass der andere einem die Hand gegeben hat und auf einmal hat man Fuß in der Hand, denkt man, so, das ist doch nicht richtig hier. Aber vielleicht ist das halt einfach auch nur ein Typ, der nebenbei im Sägewerk arbeitet und hat sich halt die Fingerkuppen abgeschnitten und man denkt, das ist ein Fuß und das ist gar keine Hand, ne, so. Dann denkt man, wieso macht er das? Man will den schon fragen, nett gesagt, warum machst du das? Sieht dann aber im letzten Moment, es ist doch seine Hand gewesen, aber da sind die Fingerkuppen halt weg, ne? Also es ist kein Fuß gewesen. Das heißt, man hat nochmal so einen Kontrollblick gemacht und den haben die T-Zellen auch, ja? Und das spielt hier heute eine ganz große Rolle.
Also im Neudeutsch ist das jetzt immer diese Zwei-Faktor-Authentizität.
Sozusagen, das ist das Gleiche. Ne? Ja, genau. Und den einen Faktor, den verändern wir halt, damit die T-Zellen die Tumorzellen noch mehr angreifen, als sie sowieso tun. Denn die Tumorzellen, viele Tumorzellen sind in der Lage, sich da zu tarnen. Die benutzen bestimmte Mechanismen, um dem Immunsystem zu entgehen.
Und dem Immunsystem vorzugaukeln, sie wären gesunde Zellen.
Ganz genau.
Also diese Zwei-Faktor-Prüfung ist abgeschlossen, obwohl es gar nicht ist, so zu sagen, oder?
Ja, also sie nutzen halt einen Mechanismus, den gesunde Zellen auch nutzen oder körpereigene Zellen auch nutzen, obwohl sie halt sind halt krankhafte Zellen. Mhm. Ne? Also die habe ich ja auch.
Das vor.
Genau, das habe ich auch in der ersten Folge erklärt. Es passieren bestimmte Mutationen. Ja, und die Tumorzelle, sag ich mal, ist nicht blöd. Die mutieren natürlich so, dass es für sie von Vorteil ist. Das wissen wir natürlich aus langjähriger Erfahrung, dass es da eben einen Faktor gibt, den man sich dazu nutzen macht. Aber ich glaube, ich erkläre das mal ein bisschen mehr im Detail und vor allen Dingen, es sei an dieser Stelle natürlich auf unser wunderschönes Schaubild mal wieder verwiesen. Ne? Alle Leute, die jetzt zuhören über Spotify.
Ja, Podigee, YouTube.
Genau, die sollten jetzt vielleicht mal auf den Insta-Account des Podcasts gehen, weil da werden immer unsere tollen Schaubilder, die Sarah zaubert, hochgeladen. Und wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ja, hilft auf jeden Fall zum Verständnis.
Genau, ja. Genau, das ist halt wirklich abstrakt.
Der Instagram-Kanal heißt Krebs, was nun Podcast. Für alle, die ihn natürlich noch nicht kennen.
Alle, die jetzt den Insta-Kanal gefunden haben und ihm natürlich auch folgen, das ist ja genauso wichtig, wie sich die Bilder anzugucken.
Brav, Tom.
Der schaut jetzt mal auf das erste Schaubild. Hier sieht man auf der einen Seite sieht man die T-Zelle. Ja, also T-Zellen, ich sag's nochmal, das sind die Zellen des Immunsystems. Und auf der anderen Seite ist die Tumorzelle. Und was ich bisher noch nicht gesagt habe, jede Zelle im menschlichen Körper, also auch gesunde Zellen, zeigen auf ihrer Oberfläche immer bestimmte Merkmale. Das sind Eiweißstoffe, die sie, man nennt das wissenschaftlich exprimieren. Ja, also das ist quasi einfach zeigen auf der Oberfläche. Daran kann man erkennen, wer bin ich? Um auf das Disco-Beispiel zurückzukommen, das ist die Hand. Ja, an der Hand erkenne ich, okay, du bist ein netter Typ. Ja, Fuß ist irgendwie, macht man nicht, ganz einfach so. Jetzt geht die T-Zelle durch die Disco und auf einmal hat sie halt bekommt sie keine Hand gegeben, sondern hat einen Fuß in der Hand. So. Und dann sagt die, Moment mal. Ja, wer bist du denn? Dich kenne ich nicht. Warum gibst du mir einen Fuß hier? Kommen wir nochmal auf das Beispiel zurück. Vielleicht ist es aber auch nur eine etwas verstümmelte Hand. Deswegen gibt es nochmal einen Checkpoint eben im Immunsystem. Also eben eine Zwei-Phasen-Authentifizierung, wenn du so willst, ja. Und das ist in diesem Beispiel der PD-1-Rezeptor der T-Zelle. Denn die Tumorzelle nutzt hier den PD-Liganden 1, ja, also das ist wieder Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne, der Rezeptor bindet an den Liganden. Das nutzen auch ganz viele normale Körperzellen, damit die T-Zelle halt eben erkennt, du bist gut, ne? Das ist halt nochmal so ein Check-up, alles klar, du bist doch ganz cool, obwohl du mir jetzt hier einen Fuß gegeben hast.
Ja, vielleicht auch ganz wichtig für die Zuhörer nochmal zu sagen, dass PD-1 und PD-L1 Schlüssel-Schloss sind. Genau. Weil oftmals kriegt man die Begriffe durcheinander, ne? Man sagt dann PD-1 und PD-L1 und die meinen immer das Gleiche, aber ja.
Nee, das sind zwei unterschiedliche Stoffe. Also der Rezeptor ist auf der T-Zelle und der Ligand. Also ja, das sind halt schlaue Wörter, Rezeptor und Ligand kann man auch Schlüssel-Schloss sagen, ne? Der Schlüssel ist auf der T-Zelle und das Schloss ist in der Tumorzelle, genau. Ja. Genau. So, und daran erkennt die T-Zelle jetzt, okay, du bist auch ganz gut drauf, ich lass dich in Ruhe, ich gehe einfach weiter, kein Problem. So. Ich habe eben gesagt, Tumorzellen können sich vom Immunsystem verstecken, denn es gibt viele Tumorerkrankungen, die überexprimieren den PD-L1 auf ihrer Oberfläche. Massenhaft ist der da drauf, weil die eben auch genau wissen, wenn die T-Zelle hier um die Ecke kommt und guckt, was habe ich noch so auf meiner Oberfläche an Eiweißstoffen, dann erkennt die mich sofort als fremd und macht mich platt. T-Zellen sind da nicht mehr so gechillt. Diesen Mechanismus haben sich halt schlaue Menschen gedacht, das muss man irgendwie nutzen, das muss man irgendwie verändern, ja, damit die T-Zellen eben doch aggro werden. So, und dazu hat man eben Antikörper entwickelt. Gibt es verschiedene, sage ich gleich noch, welche Wirkstoffe da in Frage kommen oder wie die heißen. Heutzutage bei manchen Tumorerkrankungen, gerade im fortgeschrittenen Stadium, ist das halt echt state of the art, ne, die zu geben. Und ich sag's nochmal, das ist halt wirklich ein richtiger Gamechanger gewesen.
Wenn, wie gesagt, der Patient diese vielen Andockstationen hat.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen habe ich ja eben am Anfang auch gesagt, kommt unser guter Freund der Pathologe jetzt wieder ins Spiel. Denn wenn man einen Bericht von einem Pathologen bekommt, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, je nachdem, welcher Tumor das ist, aber unter anderem steht da drauf der PD-L1-Status der Tumorzellen.
Ja.
Wenn da 0% steht, dann kann ich mir meinen Checkpoint-Inhibitor sparen. Ja, dann exprimieren die es nicht auf der Oberfläche. Dann wirkt es einfach nicht. So, und muss ich mir eine andere Therapie überlegen. Steht da 100%, dann weiß ich, alles klar, der Patient braucht einen Checkpoint-Inhibitor, weil das wird richtig gut wirken mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn er es denn gut verträgt, keine Nebenwirkungen hat, tralala.
Wenn es halt nur 10% ist oder sowas, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass es...
Wirkt natürlich auch. Gibt's bei, je nach Tumorart gibt es da einen Cut-Off. Ne? Also 100 ist viel zu hoch, aber ich weiß,
was du meinst.
Genau, ist eher so bei 1%. Das ist erstmal ganz wichtig, dieses Prinzip zu verstehen mit der Zwei-Phasen-Authentifizierung, Checkpoint, wie man es auch immer nennen will, dass ich da irgendwie eingreifen muss mit meinem Antikörper. So, in der vorherigen Folge haben wir ja gelernt, Antikörper binden immer irgendwo, also haben wir auch Beispiele gehabt, ich kann entweder meinen Rezeptor blockieren oder meinen Liganden. Ganz einfach, ne? Wie man jetzt auf unserem zweiten Schaubild hier sieht zum Beispiel, da bindet und unser Anti-PD-1-Antikörper, eben der sich gegen PD-1 richtet, ja, also den Rezeptor auf der T-Zell-Oberfläche und blockiert den. Das heißt, diese Zwei-Phasen-Authentifizierung kann nicht stattfinden. Die T-Zelle verlässt sich nur auf ihren T-Zell-Rezeptor und was die andere Zelle auf der Oberfläche exprimiert an Eiweißstoffen. Und sagt, okay, du bist fremd, dich mache ich platt. Ganz einfach. Da kann die Tumorzelle noch so viel PD-L1 auf ihrer Oberfläche exprimieren. Das spielt dann keine Rolle mehr. Ne? Weil die T-Zelle kommt halt nicht dran. Ne?
Verlässt sich auf den ersten
Faktor. Genau. Also da muss man sich das auch so vorstellen, da gibt's auch eine gewisse Hierarchie. Also der T-Zell-Rezeptor, der ist der Entscheidende. Dass die T-Zelle halt aufmerksam wird auf die Tumorzelle überhaupt, ne? So, alles andere kommt danach, ja? Also es ist hierarchisch geordnet, muss man sich so vorstellen. Ja, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Medikamente mittlerweile, die teilweise, ja, richtig, ja, gängig geworden sind natürlich. Also state of the art sind, gerade bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Zum Beispiel gibt es ein Medikament, das wirkt gegen den PD-1-Rezeptor, ja, das hat den schönen Namen Pembrolizumab.
Mhm, schon mal gehört.
Genau, sicherlich wirst du Leute kennen, die das bekommen. Mhm. Das ist gerade beim Bronchialkarzinom, egal welches, spielt das heute eine super große Rolle. Fortgeschrittenes Kolonkarzinom wird auch bei gynäkologischen Tumorerkrankungen eingesetzt. Genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Medikamente, die gegen den PD-L1 wirken, also Antikörper, die an den Liganden, an das Schloss binden. Truvalumab heißt da ein Medikament. Handelsname ist Infinzi. Und was heute auch relativ viel genutzt wird, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Arten von T-Zellen. Und da gibt es auch die sogenannten T-Helfer-Zellen. Das sind Zellen, die machen quasi genau das Gleiche wie die T-Zellen. Die binden auch an alles, was fremd ist, zerstören dann die vermeintlich fremde Zelle nicht selber, sondern schütten Botenstoffe aus die die T-Zellen anlocken.
Also Markierer. Ja?
Genau, das sind so richtige Petzen halt, ja. Ne? Und die benutzen halt kein PD-1, sondern da heißt quasi das Äquivalent ist da CTLA4 mit dem dazugehörigen Liganden eben. Und das wird ein Tumor, wo das besonders eine große Rolle spielt, das ist maligne Melanom, fortgeschritten. Mhm. Ne? Das gibt es auch einen Antikörper, Ipilimumab heißt der, oder der Handelsname ist Yervoy. Und da kommen immer mehr auf den Markt natürlich mit der Zeit. Es werden immer mehr Studien durchgeführt, wo Zulassungen erteilt werden. Ne, also das wird jetzt immer mehr werden in den nächsten Jahren. Und ja, genau. Das Schöne ist halt auch Metastasen, Fernmetastasen, die exprimieren halt auch alle PD-L1. So, da wirkt das genauso. Und das ist halt so ein großer Vorteil. Dass man es auch nutzbar machen kann bei Leuten mit fortgeschrittenen Tumorstadien, ne, und dann nutzen kann.
Ja.
So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht totgeredet und habe es halbwegs verständlich erklärt.
Nee, alles gut. Also das ist ja natürlich für einen selber als Krebsi interessant, kann ich das nutzen? Mhm. Also ist das für mich, kommt das in Frage? Dann natürlich, was sind die Nebenwirkungen? Ne? Man hat dann ja, wenn das eine Nebenwirkung gibt, hat man auf einmal sein eigenes Immunsystem gegen sich. Mhm. Da beschäftigt man sich viel. Da achtet man natürlich jetzt drauf, ne? Welches Medikament hat jetzt die geringsten Nebenwirkungen? Mhm. Was wirkt am besten? Ne? Damit beschäftigt man sich dann viel. Ansonsten, ja, wenn du die Therapie nimmst, kannst du eigentlich nur jegliche Nebenwirkung kommunizieren, klar, mit deinem Arzt zu sprechen, ne? Am besten aufschreiben, so ein Tagebuch führen, weil das vergessen viele. Viele sagen immer, ja, ich muss mit den Nebenwirkungen leben. Mhm. Aber das hast du ja schon mal in den anderen Therapiefolgen gesagt. Nee, darum geht's gar nicht. Es gibt schon fast gegen jede Nebenwirkung irgendein Medikament, eine Salbe oder was auch immer. Ne? Oft, ne? Genau, manche Sachen, klar, aber so. Das sollte man immer mit seinem Arzt besprechen, kommunizieren, was für Nebenwirkungen man gerade hat. Also das ist vielleicht bei systemischen Therapie schon auch ein Teil, den man nicht vernachlässigen darf, dass man alles.
Definitiv. Also das muss man auch gerade am Anfang richtig gut monitoren bei den Patienten. Also man darf halt eins nicht vergessen. Man greift hier in wirklich tief liegende Mechanismen im menschlichen Körper ein. Ne? Also das ist ja, man darf halt eben oder nicht außer Acht lassen, das Immunsystem selber weiß ja gar nicht, was es da macht, sondern es macht halt das, was es soll. Ja, ist ja schön, es weicht nie davon ab, ne? Es sei denn, es ist krank, ja, aber gehen wir jetzt mal nicht von aus, dass jemand auch noch eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel dazu hat.
Oder davon bekommt, ne? Das kann tatsächlich, ja, selten in Nebenwirkungen, ne? Aber,
genau, ja. Genau. Aber das sind halt, es wirkt ja auch auf gesunde Zellen, ne? Also das ist ja dem Antikörper egal, ob ich jetzt meinen PD-1-Liganden irgendwie an einer Tumorzelle blockiere oder an einer gesunden Zelle, ne? Und deswegen, deswegen ist es halt so, dass man da ganz, ganz gut auf Nebenwirkungen achten kann, weil die können an jedem Organsystem im Körper auftreten.
Ja.
Das ist genauso wie mit einer systemischen Chemotherapie, die wirkt auch überall im Körper.
Ja,
nicht also nur einer Tumor.
Von Anfang an gleich aufpassen und alles kommunizieren.
Genau, ja. Klar, natürlich ein erfahrener Onkologe, der das macht, der weiß, welche Nebenwirkungen es da gibt. Und
kann man die meisten schon vorher besprechen, ne?
Das auch. Oder halt gezielt nachfragen, ne? Ja. Genau, und ja, das ist halt leider so, dass man sich immer Nebenwirkungen miterkauft. Aber man muss halt sich immer die Frage stellen, wie hoch ist mein Nutzen und wie hoch sind meine Nebenwirkungen, ne? Und also ich selber habe unter Checkpoint-Inhibitoren wirklich krasse Sachen erlebt. Also das sind natürlich immer Einzelfälle und das, was ich jetzt erzähle, auch, ne? Sicherlich, das sind gute Medikamente, die vielen Menschen helfen, aber ich habe mal eine Patientin erlebt, die hatte ein fortgeschrittenes Darmkrebsleiden. Wenn ich mich recht entsinne, ich will mich nicht festlegen, ich habe mir die Bilder damals selber angeguckt, aber ich meine, die hatte 17 Lebermetastasen. 17. Das ist halt viel zu viel, um das zu operieren. Das heißt, es bleibt nur noch die Möglichkeit, Lebermetastasen kann man auch nicht bestrahlen oder kann man nicht gut bestrahlen. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, das medikamentös anzugehen. Ich weiß nicht mehr genau, nach welchem Zeitraum, aber ich meine, es waren 3 Monate. Die hat auch damals Pembrolizumab gekriegt, also Keytruda. Nee, hat die nicht eine Metastase mehr gehabt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Das sind natürlich, ich sag's nochmal, das sind Einzelfälle,
ja.
Aber
es funktioniert.
Man sieht, was halt möglich ist, ne? Mhm. Und das Schöne ist halt eben auch, was ich eben erklärt habe, dass der Pathologe den PD-L1-Status nachguckt. Man kann relativ gut voraussagen, ob das wirkt, ne? Weil man hat halt was Messbares, das hat man bei einer Chemotherapie in der Regel nicht. Ne? So, das wird halt auch immer mehr, dass man wirklich voraussagen kann, wie erfolgreich ist meine Therapie. Zum Beispiel mit deinem Tagrisso ist es ja auch so, ich gucke vorher nach, ist da eine Mutation in meinem EGF-Rezeptor? So, wenn nicht, dann brauche ich es nicht geben. Mhm. Wenn da eine ist, ja, oder deine in deinem speziellen Falle, die 719 ist es, glaube ich, ne? TM719 hast du?
Nee, Exon 21.
Exon 21, ja, aber die ich glaube, es ist Threonin zu Methionin, also hat sich dann, egal. Das ist jetzt super krass speziell. Auf jeden Fall, man kann es halt relativ gut vorher sagen, hilft das was, hilft das nicht.
Das ist halt sowieso spannend, also auch du hast so die ganzen Proteine und so weiter. Also es gibt ja tatsächlich, da beschäftige ich mich gerade mit, weil gerade ja der Deutsche Krebskongress war, gibt es so Firmen, die voraussagen wollen, welches Medikament wie bei wem wirkt, auf Grundlage der Tumormasse, ne?
Ja,
das wird ja echt Wahnsinn, dass die denn in Zukunft voraussagen wollen. Ja, genau. Ich sag mal, Chemotherapie bei dir 50% Wahrscheinlichkeit, Immun, das Medikament, also genau die Medikamente, Wahrscheinlichkeit 50%, dass es wirkt und, ne? Also das ist schon, aber mal gucken, da muss man jetzt abwarten, wie seriös diese Unternehmen sind, ne? Das konnte ich noch nicht so bewerten, ne?
Das ist halt immer die Frage, also sind das große, bekannte Unternehmen, ja, dann die denken sich schon was dabei, wenn die irgendwie sowas versuchen zu entwickeln. Aber ich habe jetzt gerade neulich auch einen Artikel gelesen, dass man halt versucht anhand von, oder dass man, wenn jemand eine Biopsie gemacht bekommen hat, dass man quasi anhand des Gewebes dann versucht, den Tumor nachzuzüchten und dann im Labor quasi schon mal testet, welche Medikamente wirken da denn gut.
Ja, ja, ich glaube, das ist das Gleiche, weil die haben auch, die machen so ein 3D-Modell irgendwie davon, im Labor, also biologisch, und dann probieren es aus. Also wie gesagt, das verfolge ich auch gerade, hab nur gar keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, funktioniert oder nicht, ne?
Das weiß man vorher nie, ne?
Muss ich mal den Pathologen meines Vertrauens mal interviewen, wenn ich das nächste Mal sehe oder höre, ja.
Der ist doch wahrscheinlich mehr am Thema.
Das, ja, das glaube ich auch.
Das stimmt, genau.
Ja, wenn wir das Thema der Immuntherapie bzw. Checkpoint-Inhibitoren an dieser Stelle schließen, wartet schon das nächste spannende Thema auf uns, und zwar sind das die sogenannten KT-Zellen. Auch hier taucht das Wort T-Zellen wieder auf, von denen haben wir eben schon allerhand gehört. Was hat es nun mit den KT-Zellen auf sich, Torben?
Ja, KT-Zellen, das ist natürlich auch richtig fancy Stuff, was es da so gibt mittlerweile. Also erstmal vorweg, KT-Zellen, das ist ein sehr neues Verfahren. Da gibt es an ein paar spezialisierten Zentren in Deutschland. Du hast es eben schon gesagt und deswegen passt es jetzt eigentlich auch ganz gut dazu, weil wir im Thema sind. Es geht um die T-Zellen, ja, aber irgendwie steht da ja noch ein K davor, ne, geschrieben wie das englische Auto, ja. Und zwar ist das Prinzip dahinter, dass man, ganz einfach gesagt, dem Patienten seine T-Zellen entnimmt, die im Labor genetisch verändert, so dass die Tumorzellen viel besser erkennen können, die dem Patienten wieder zurück in den Körper gibt und die da den Tumorplan machen.
Ja, gentechnisch
schon
verändert.
Mega easy an, oder?
Ja, gentechnisch tuned.
Genau, genau. Das sind so richtige Mutanten dann sozusagen. Ne? wie macht man das denn? Also, oder fangen wir mal erstmal anders an. Für wen ist das geeignet? Heutzutage KT-Zellen spielen eine Rolle bei Blutkrebserkrankungen. Ja, spielen eine Rolle bei Lymphdrüsenkrebs. Das sind eigentlich die beiden großen Felder. Es wird sicherlich in Zukunft auch andere Tumorentitäten geben, wo das eine Rolle spielt.
Non-Hodgkin-Lymphom, sehr
also
berühmt.
Ist Lymphdrüsenkrebs.
Ja, genau, ja. Aber ja, tatsächlich nur für einzelne, also gerade Tumorarten oder Krebsarten gerade zugelassen, genau. Kommt noch viel, viel mehr.
Ja.
Das ist ja genauso wie bei der Immuntherapie. Da wird ja auch noch mehr kommen. Klar. Aber Immuntherapie ist natürlich, ja, ich sag mal, ein paar Jahre voraus als diese KT-Zellen. Ne?
Genau, also die Entwicklung hört halt nie auf, zum Glück. Ne? Und das ist halt jetzt sozusagen dran, die KT-Zellen. Frage ist natürlich, wie mache ich das jetzt? Ich habe eben gesagt, dem Patienten werden dann mal eben die T-Zellen entnommen. Ne? Also, das ist ein Prozedere, das kann man nur im Krankenhaus machen, zum aktuellen Zeitpunkt. Man geht ins Krankenhaus, wie gesagt, spezialisierte Zentren, ja, da muss man sich, das sind technische Verfahren, die da genutzt werden. Genauer gesagt, man macht eine Leukapherese, das heißt quasi, ich entziehe dem Patienten sein Blut, schicke das durch ein Gerät, das mir die T-Zellen rausfiltert und gebe ihm das Blut mit weniger, nicht ohne, ganz ohne, aber mit weniger T-Zellen zurück. So,
im
jetzt
Volksmund würde man Blutwäsche sagen. Da können wahrscheinlich viele was mit anfangen.
Ja,
oder?
Ich habe es auch gerade überlegt, ob ich es mit einer Dialyse vergleiche. Es ist auch sehr ähnlich, aber es ist ein bisschen, auch ist jetzt wahrscheinlich medizinische Haarspalterei.
Ja, der mechanische Prozess
genau,
ist ähnlich.
Das ist,
ne?
Genau. Kann man damit schon vergleichen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich ja die T-Zellen rausgefiltert. Ja, so, dann schicke ich die ins Labor. Und wir haben ja eben besprochen, Rezeptor-Ligand spielt eine ganz wichtige Rolle. Und im Labor, ganz einfach gesagt, wird diesen T-Zellen ein neuer Rezeptor, den sie von Natur aus nicht haben, eingebaut. Und dieser Rezeptor ist halt dafür zuständig, die Tumorzellen zu entdecken. So, das ist halt heutzutage wissenschaftlich, technisch möglich. Also das ist echt wirklich richtig fancy Stuff, ja, die so zu verändern. Das dauert natürlich auch ein paar Tage. Dann gehen die wieder zurück ins Krankenhaus. Mache ich das muss man sich jetzt einfach vorstellen wie so eine Infusion, ne? Wenn man irgendwie beim Arzt ist und man kriegt irgendein Medikament über die Vene, so kann ich dem Patienten seine T-Zellen auch wieder zurückgeben über die Vene. So, dann macht man das. Dann muss man den Patienten danach noch ein paar Tage überwachen. Das ist halt auch ein heftiger Eingriff ins
Intensivbett
Immunsystem.
Wird vorgehalten.
Auf jeden Fall, weil da kann es halt auch wirklich schwere Nebenwirkungen geben, muss man ehrlicherweise so sagen, dass kann man auch deswegen nicht in jedem Krankenhaus machen, sondern brauche ich halt Ärzte und Pflegepersonal, die sich damit auskennen, ja, die da speziell geschult sind, die halt wissen, was man zu tun hat, wenn da irgendwas passiert ist. Also das hört sich jetzt alles mega böse an, ne? Das ist halt nicht irgendwie was für jedes Dorfkrankenhaus.
Nee, aber jeder Krebsi fiebert darauf hin, dass es für seine Tumorart auch sowas gibt, denn tatsächlich, ja, ich sag mal, hat man dann T-Zellen, die sich gegen deine Tumorart wehren können,
genau,
die lokalisieren können, attackieren können und auch, ich glaube sogar Leben lang, im Körper bleiben.
Ja.
Also hast deine Polizei, deine Security ist eigentlich das Leben lang dann auf diese Tumorart geschult.
Ja, also das sind dann halt, die T-Zellen sind dann halt so geprimed, die gehen halt den ganzen Tag durch die Disco und checken ab, wer da ist. Und die sind halt nur auf einen speziellen Typen aus, sozusagen, den zu finden. Ja, die sind da richtig heiß drauf, weil sie halt eben diesen neuen Rezeptor haben. Der passt nirgendwo anders rein, sondern nur in die Tumorzelle. Und da suchen die halt richtig nach.
Ja, das wäre schon cool, wenn das noch für viele andere gibt. Ne? Ich hatte ja sogar, besonders bei Kinderleukämien, soll das eine gute Quote haben.
Ja, das glaube ich.
Wenn die dann unheilbar sind und auf einmal sind sie dann theoretisch geheilt, ne? Das ist Wahnsinn.
Sicherlich, das ist halt auch ein Verfahren, was eigentlich noch ziemlich am Anfang ist.
Dadurch auch sehr teuer.
Das ist sehr, sehr teuer, ja.
Also 200 bis 400.000 Euro habe ich gelesen, je Behandlung. Also schon krass. Aber wie gesagt, wenn man dann, ich sag mal, geheilt ist, ist das ja auch vielleicht auch für die Krankenkasse wesentlich günstiger als
auf jeden Fall
jede Behandlung, die dann andauernd noch kommen würde. Ne?
Klar, also aber wie sagt man so schön, Geld spielt keine Rolex, ne, in diesem Fall. Da sollte sich niemand Gedanken drüber machen müssen, wie teuer das ist.
Nee, also, wenn die Kasse übernimmt, nicht. Aber ich denke mal auch, je etablierter, je günstiger wird es dann auch.
Ja,
ne?
Klar. Also
wie bei allen Sachen, ne?
Ja.
Je standardisierter werden wahrscheinlich auch die Verfahren und die Messgeräte beziehungsweise die
Labore.
Die Labore, richtig, genau. Ist es grundsätzlich so, dass sowohl bei den Checkpoint-Inhibitoren als auch jetzt bei den KT-Zellen, dass das ein Verfahren ist oder eine Therapie ist, die für sich und alleine steht? Wir hatten ja in den ersten Folgen durchaus auch von Kombinationstherapien gehört. Ich sag mal so die Stichworte Adjuvant, Neoadjuvant, dass man zwei der klassischen Therapieformen miteinander kombiniert. Ist sowas bei dem neuen Fancy Stuff auch noch angedacht sozusagen? Oder stehen diese Therapieformen grundsätzlich immer für sich?
Also die KT-Zellen, denke ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht im Detail, aber sicherlich wird man da vorher auch eine Chemotherapie bekommen. Also ist ja halt vor allen Dingen gerade bei Blutkrebserkrankungen wichtig, da gibt es ja nicht so richtig Adjuvant und Neoadjuvant, weil es keine OP gibt, ist eben nicht möglich. Aber sicherlich wird es da eben eine vorbehandelnde Chemotherapie geben, sicherlich auch mehrere. Also das ist ja nicht das Verfahren, was man als erstes einsetzt.
Ja, aber
da,
so viele darfst du nicht, ich habe mal einen Vortrag gelesen, weil du dann die T-Zellen ja auch kaputt machst.
Ja, das stimmt. Also, genau, das ist halt das Problem. Die T-Zellen kommen aus dem Knochenmark. So, wo sitzt unser Krebs? Im Knochenmark. Das heißt, wenn ich meinen Knochenmark mit einer Chemotherapie platt mache, dann mache ich gleichzeitig meine T-Zellen platt.
Ja, ich glaube, also T-Zellen würde ich schon als alleinige Therapie, also nicht Kombinationstherapie sehen.
Nee, das ist schon alleinstehend in dem genau. ganzen Therapieregime.
Und
ne?
Immuntherapien werden ja heutzutage vielfach kombiniert mit zum Beispiel Chemo. Gibt es aber auch alleine, können auch als alleinige Immuntherapie.
Ja, man muss halt natürlich auch immer wieder den Patienten individuell gucken, was verträgt der, ne? Also eine Chemo- und Immuntherapie und am besten bestrahlen wir den auch noch so. Das ist schon gut herausfordernd für den Körper.
Und ich will mir ja auch, was Nils eben schon sagte, nichts kaputt machen, was ich womöglich noch brauche.
Genau, genau. Also. Das muss ich mir halt auch überlegen.
Ja, genau. Wenn es in Frage kommt, muss man das auch mit seinem Arzt diskutieren.
Klar, ne? Tumorboard, ne?
Ja.
Und kombinierte Therapie bedeutet ja in der Regel auch dann auf jeden Fall dupliziertes Nebenwirkungsrisiko, ne? Nicht nur von der einen Therapie, sondern auch noch von der anderen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, inwiefern steht dann halt die Therapie im Vergleich zur Lebensqualität.
Genau,
ne?
Genau. Also, und was kann ich für einen gewissen Zeitraum dem Patienten zumuten, ne? Also.
Ja, wieder wie fit ist er, ne?
Genau, genau. Wenn ich weiß, irgendwie, ich habe eine Therapie in der Hinterhand, die wird dem Patienten sicherlich viel Lebenszeit schenken. Ich weiß aber, der wird davon extrem Durchfall kriegen für 8 Wochen, ja? So, also das kann man sich kaum vorstellen, wenn man 8 Wochen Durchfall hat, wie kräftezehrend das für Menschen sein kann, wie das auf die Psyche geht. Also muss ich mir vorher überlegen, kann ich dem Patienten das zumuten? Ja? Kann ich das mit dem durchziehen? Im Zweifel wirken meine Medikamente, die ich ihm gebe, nicht gut oder gar nicht. Das heißt, er muss das aushalten. Ne? Das muss ich mit dem Patienten auch vernünftig kommunizieren, was ich vorhabe. Und so, dass er es versteht. Das ist halt eben auch wichtig. Ne? Also, oberste Prämisse bei allen Therapien, die es gibt, immer den Patienten individuell sehen, kann ich ihm das zumuten? Was hat er noch für Erkrankungen? Wie ist sein persönliches Umfeld? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, ich hatte dich eben schon darauf angesprochen zum Thema kombinierte Therapie oder Therapieform miteinander kombinieren. Wie verhält es sich eben bei der Immuntherapie beziehungsweise bei den KT-Zellen? Es gibt aber auch ein Therapieverfahren, was wir heute noch besprechen wollen. Das ist sozusagen von vornherein eine kombinierte Therapie. Und das sind die sogenannten ADCs.
Ganz genau.
Also übersetzt Antikörper-Wirkstoff-Konjugate,
genau.
Was man eben einwerfen kann. Genau. ADCs ist natürlich dann im Englischen, aber deutsch übersetzt ja, Antikörper, Wirkstoffkonjugate, eigentlich eine Kombination von zielgerichteter Medizin und zytotoxischen Wirkstoffen.
Genau, so kann man sagen, also von monoklonalen Antikörpern in Kombination mit Chemotherapie, ne?
Also jetzt als klein Fritzchen würde ich sagen, es ist dann keine Bombe mehr, sondern eine zielgerichtete Rakete.
Sozusagen, das ist quasi, ja.
Eigentlich ja, ne? Vorher ist ja, also zytotoxisches Chemo, jetzt genau. So, ich sag mal, einfach plump gesagt. Und zielgerichtet bedeutet, dass sie, ja, kriegen auch eine, ich sag mal, einen Fahrplan mit, dass sie nicht einfach systematisch alles angreifen, sondern nur möglichst die Krebszellen und alles andere außen vor lassen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Genau, das ist ja ein Vorteil dieser der Kombination. Ja, also wir haben ja in der letzten Folge schon über Antikörper gesprochen, über Trastuzumab, das ist ein Antikörper gegen HER2, das spielt eine große Rolle beim Brustkrebs, ja, und da gibt's jetzt halt auch Medikamente, wo eben Trastuzumab mit einem Chemotherapeutikum gekoppelt wird. Der große Vorteil, der Antikörper sucht ja erstmal nach seinem Epitop, das er binden kann, und das findet er vorwiegend an den Tumorzellen. Das heißt, meine Chemotherapie im Körper wirkt ja gar nicht überall, also macht überall Nebenwirkungen, wie es sonst der Fall wäre, wenn ich einfach so jemanden die Chemo gebe, sondern wirklich zielgerichtet. Das ist halt der Vorteil von dem Antikörper. Das ist viel mehr Präzisionswaffe sozusagen, als wenn ich einfach da so eine Streubombe Chemotherapie dem Patienten gebe. Wenn mein Antikörper sein Epitop gefunden hat und bindet dort, dann kommt die Chemotherapie und wirkt an der Tumorzelle.
Also ein, ja, so ein 2 in 1. Also nicht ein, genau, Antikörper und eine Chemo, sondern eine, ja, ein Antikörper, der bindet und dann die Chemo dann freilässt praktisch.
Ja, sozusagen. So, also das hängt jetzt davon ab, welche Kombination das ist, wie das chemisch kombiniert wird. Aber unter Umständen wird der Antikörper dann ja auch beziehungsweise Chemotherapie in die Zelle aufgenommen und so. Ich schaffe ja auch viel höhere Konzentrationen an meiner Tumorzelle an Chemotherapie zu erreichen, als wenn ich es einfach über die Vene gebe und das sich im ganzen Körper verteilt. Ja,
ja, ich glaube, so das ist das Hauptargument, ne? Dass, genau, das nicht einfach überall wirkt, sondern da, wo es soll, ne?
Genau, genau. Ja, wie gesagt, viel, viel zielgerichteter, auch sehr neu. Gibt ja noch nicht viele Medikamente.
Reduziert dadurch natürlich auch die Nebenwirkungen, genau, wo wir eben bei dem Thema schon mal, ja, waren.
Was, ja, ich gelesen hatte, war irgendwie, also der Artikel war ziemlich aktuell, also 10 zugelassen, aber 100 in der Entwicklung. Mhm. Also da sieht man auch wieder die ADCs. Ja.
Ist klar, es
kommt auch
100,
was, ne?
Genau, 100 in der Entwicklung ist super. Ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, für die Pharmaunternehmen relativ easy. Es gibt ja die beiden Bausteine schon. Mhm. Sie müssen in Anführungsstrichen nur chemisch miteinander verbinden, ne, und nicht komplett von neuem irgendwie sich was ausdenken und das über Jahre groß machen, ne?
Ja, man muss es testen, gucken, ob es,
ja,
funktioniert.
Ja, klar, das muss natürlich erst
der,
sein,
der Prozess,
Phase,
halt, das ist,
genau, Phase 1, 2, 3 ja. Studien. Klar, das muss sein. Ne?
Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt die Grundstoffe schon.
Genau, genau. Die Rohstoffe sind schon da sozusagen. Mhm. Ja.
Für welche Krebsentitäten ist das im Moment schon auf dem Markt, beziehungsweise wo kann man aktuell schon gute Ergebnisse erzielen mit ADCs?
Ja, also einmal beim Brustkrebs. Mhm. Dann spielt das auch eine Rolle bei Blutkrebserkrankungen. Ehrlich gesagt, Lunge weiß ich gerade gar nicht so sehr. Nils, weißt du da was?
Ja, also es ist auf jeden Fall in der Testphase, also ja, in Studien, das habe ich schon gelesen, aber ich glaube, dass da muss ich jetzt auch passen, ob es da ein zugelassen gibt. Ich habe bis jetzt nur Studienergebnisse gelesen.
Okay, aber wie gesagt,
Brust habe ich auch.
Genau, fortgeschrittener Brustkrebs, da spielt das auf jeden Fall schon eine Rolle, ja.
Mhm.
Ja, es wird auf jeden Fall keine Jahrzehnte mehr dauern, bis das, nee, für die anderen auch rauskommt, das, genau, denke ich auch.
Nein, und man hat ja auch alleine an deinem Medikament, Nils, gesehen, wie schnell überhaupt die Forschung unterwegs ist und wie schnell da dann auch doch wieder eine neue Generation kommt und dann wird es in der Studie aufgenommen. Also da passiert ja so rasant viel einfach in der gesamten Onkologie und in der Forschung dazu, dass ich auch glaube, wenn da schon, ja, 100 Medikamente in der Entwicklung sind, selbst wenn es nicht alle schaffen durch die Studien, was sie nicht schaffen werden,
nee,
aber da wird immer noch ein gesunder Teil übrig bleiben, vermutlich. wirklich.
Ja, mit Sicherheit, ne? Und wenn von denen 100 keins schafft, dann kommen halt wieder 100 neue, ne?
Mhm. Ja, und ich habe ja die Möglichkeit, mich auch, wir haben ja schon oft für Iovando oder andere Studiensuchen, ich sag mal, ein bisschen unterstützende Werbung gemacht. Ich kann mich ja auch in Studien einschreiben lassen. Das ist ja nicht verboten. Also deswegen, wenn ich sowas habe und ich möchte gerne sowas nutzen, also wenn ich so eine, ich sag mal, Krebsart habe, die dafür möglich wäre und auch, ich sag mal, die Studie eingeschlossen werden kann, dann kann ich das ja auch nutzen.
Also. Wenn das passt, also wenn man der passende Studienteilnehmer ist, ne, wenn es da keine Ausschlusskriterien gibt, muss man im Einzelfall immer mit dem behandelnden
Genau, aber wenn es gut läuft, habe ich 3 bis 5 Jahre das Medikament eher als
das kann natürlich als der Rest, sein, ne? Ja. Das kann natürlich sein.
Ja, ich glaube, wir haben unsere 3 Themen für heute durch, oder Sarah, was hast du?
Ja, ich habe auch gerade so fragend in die Runde geguckt, ob es noch irgendwas gibt oder ob wir quasi ja mit dem wirklichen fancy Stuff der Therapiewelt, den wir jetzt heute besprochen haben, durch sind und quasi vorerst einen kleinen Haken hinter das Thema Therapie und somit hinter den dritten Teil machen können. Es wird sicherlich immer mal wieder eine Update-Folge geben, weil, wie wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, so, so viel in der ganzen Forschung passiert und womöglich ist es dann irgendwann auch so weit, dass ein ADC zugelassen ist für die Therapie von einem Bronchialkarzinom und dann wird es für dich interessant, Nils. Man weiß es alles nicht, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, ja, möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Torben, dass wir auch durch diese kleine Reihe wieder mit dir durchgehen durften. Angefangen von den ganz Standardtherapie bzw. den klassischen Therapieformen, Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, über dann die zielgerichteten Medikamente, TKIs und eben heute dann über das Thema KT-Zellen, Immuntherapie bzw. Checkpoint-Inhibitoren und eben jetzt zum krönenden Abschluss die ADCs, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, dass wir unseren Zuhörern da auch einen kleinen Einblick geben durften. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gilt natürlich weiterhin, kontaktiert uns sehr gerne. Wir leiten die Fragen dann an Torben weiter und werden euch dann entsprechend die Antwort zukommen lassen oder den Kontakt herstellen, je nachdem, wie es gewünscht ist. Ja, das wäre es von meiner Seite.
Ja, beim nächsten Mal hatten wir die Idee, dass vielleicht wir mit Torben das CT-Ergebnis, also diesen Brief des Radiologen, mal ein bisschen aufschlüsseln werden. Ich habe ja tatsächlich im März, jetzt mein nächstes, oder Mitte März, mein nächstes CT-MRT. Ja, vielleicht gestalten wir die nächste Folge ja ein bisschen in die Richtung, besprechen das Ergebnis. Wir hoffen, dass es gut wird. Wir hoffen nicht, dass wir so viele, ich sag mal, schlechte Begriffe erklären müssen, sondern viele, viele gute. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch, Torben, für diese Therapiereihe. Und ich glaube auch, also ich hoffe, das ist natürlich als Krebsi immer das Hoffen, dass wir sehr schnell, andere Medikamente oder neue Medikamente begrüßen und wir die dann besprechen dürfen.
Vielen Dank für die netten Worte. Das war heute ein wilder Ritt von Immunsystem über Disco und keine Ahnung zu
Hände, Füße,
neuesten Forschungsergebnissen, krassen Therapien. Also ja, mir hat's auch einfach mal wieder richtig großen Spaß gemacht. Anders kann ich es nicht sagen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das irgendwie halbwegs verständlich darzustellen. Wenn nicht, dann schreib bitte an den Podcast. Dann versuchen wir das in den nächsten Folgen irgendwie nochmal aufzuarbeiten. Man darf halt immer eins nicht vergessen. Das, was wir hier erklären, ne, ich breche es halt immer auf wirklich den relevanten Teil runter. Ich muss halt oft viele Dinge drumherum weglassen, aber mir geht's halt um die Message dahinter, dass die Leute sehen, okay, da ist was, ja, man weiß irgendwie, wie das funktioniert. Und im besten Fall halt ihren behandelnden Arzt fragen, ist das auch was für mich, eine Immuntherapie? So, und das ist doch wunderbar, wenn das irgendwie funktioniert. Und
am besten noch, wenn Sie sagen können, in meinem Bericht vom Pathologen steht doch, ich habe PD-L1-Positivität und so und so viel Prozent. Das muss doch funktionieren. Ja,
genau, also no more words needed, würde ich sagen. Und das ist mir halt wichtig und dass die Leute halt eben sehen, irgendwie heutzutage nicht alles, was Tumorpatienten bekommen, das ist einfach irgendwie Chemo, das ist das gleiche wie vor 40 Jahren. Nee, das ist nicht der Fall. Und wenn ich den Leuten mit euch zusammen das ein bisschen näher bringen kann, dann freut mich das sehr. Und ich freue mich auf die hoffentlich vielen noch kommenden Folgen mit euch. Ja. Themen gehen uns sicherlich nicht aus.
Also wenn euer Arzt nicht so ist wie Torben, sondern nichts weiß von PDL1, dann ja, auf jeden Fall eine Zweitmeinung holen. Das genau. Können wir nur empfehlen. Und ja, ich glaube, uns hat es allen drei Spaß gemacht, ja. Wie ich so gehört habe. Ja. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.